Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe
Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Stark und ich bin frei.
Auch wenn sich die Reihe eigentlich auf die Zukunft richtet, schauen wir heute mal in die Vergangenheit. Vielleicht nach dem Motto, in die Vergangenheit schauen, um für die Gegenwart zu lernen und mögliche Ideen für die Zukunft zu finden. Und zwar habe ich eine Presseführung durch die Ausstellung »Sich fügen heißt lügen«, Erich Mühsam und die Bakuninhütte aufgenommen, in der die Ideengeschichte des Anarchosyndikalismus vorgestellt wird, die Entstehung und Geschichte der Bakuninhütte bei Meining beleuchtet wird, ein paar Hintergründe und Geschichten über die Menschen erzählt werden, die die Hütte gebaut haben und über bekannte und weniger bekannte Besucherinnen der Hütte, wie zum Beispiel Erich Mühsam, berichtet wird. Die Ausstellung ist noch bis 27. März im Naturfreundehaus Charlotte Eisenblätter in der Erfurter Johannesstraße zu sehen, insofern das die Bedingungen der Pandemie zulassen. Gleiches gilt für das umfangreiche Begleitprogramm. Auch da stehen eigentlich noch ein paar Termine aus, aber ob und wann die genau stattfinden können, steht noch nicht genau fest. Da müsstet ihr euch mal vor Ort oder im Internet informieren. Die Führung hat Marc Menze gemacht vom Kreis der Wander- und Naturfreunde Meiningen, dem die Hütte gehört und der auch die Ausstellung konzipiert hat. Die musikalischen Zwischentöne kommen von Isabel Neuenfeld und sind Mitschnitte von der Eröffnung der Ausstellung im Oktober, womit wir auch gleich anfangen.
Sich fügen heißt lügen.
Willkommen in der Ausstellung Sich fügen heißt Lügen, Erich Mühsam und die Bakunin-Hütte. Die besteht aus 5 Ausstellungsstationen. Es beginnt sozusagen die ideengeschichtliche Einordnung im Hinblick auf den Anarchismus und Anarchosyndikalismus, folgt von den lebensreformerischen Welten. Danach kommt die Replik zu Erich Mühsam und danach geht es um die Geschichte der Hütte in der Weimarer Zeit und im Anschluss dann die Geschichte von der Enteignung 1933 bis heute. Namensgeber ist Michael Bakunin, 1814 geboren in Russland, und er wird dann in seiner Jugend Linkshegelianer und ihn zieht es nach Europa, wo er die Bekanntschaft mit Proudhon macht, einem wichtigen anarchistischen Denker, und ist dann weiter in Europa in unterschiedlichen Ländern, zum Beispiel in Dresden auch am 1848er Aufstand teil und steht zusammen mit Richard Wagner, dem Komponisten, an den Barrikaden. 1868 trifft sich das erste Mal die Internationale. Es gibt recht schnell 2 Flügel, die sich herauskristallisieren. Das eine ist der um Karl Marx, der hier einen autoritären Weg zum Sozialismus sucht. Und der zweite ist der Flügel um Michael Bakunin, der für einen antiautoritären und dezentralen Ansatz steht. Bei der zweiten Internationale 1872 wird dieser schon im Ansatz erkennbare Konflikt, kommt er zu seinem Höhepunkt, und dann sorgt der Marx-Flügel dafür, dass Bakunin und auch einzelne Delegierte ausgeschlossen werden. Und aus dem Rest sozusagen von der zweiten Internationale wird dann im 20. Jahrhundert später dann die Rote Gewerkschaftsinternationale unter Vorherrschaft von Moskau. Weiterhin ein sehr wichtiger Denker ist Pjotr Kropotkin, der eher einen evolutionären Ansatz vertrat. Der meinte, man müsste im Prinzip über die Selbstverwaltung, die man sozusagen sich selber aufbaut, selbstverwaltete Strukturen, darin müsste sozusagen das Zukunftsmodell der zukünftigen Gesellschaft erkennbar sein, und das sowohl sozusagen im wirtschaftlichen als auch im Sinne, wie man miteinander umgeht in so einer Gemeinschaft. Ein ganz wichtiges Werk ist von ihm die gegenseitige Hilfe in der Menschen- und Tierwelt, was als Gegenwerk, als wissenschaftliches Gegenwerk auch heute noch zählt im Hinblick auf Charles Darwin, der eher sozusagen die Konkurrenz in Menschen- und Tierreich sah und weniger an die Symbiose als bestimmendes Element. Kropotkin pocht eben auch auf die symbiotischen Elemente in der Natur und definiert sozusagen darüber auch ein gewisses Menschenbild, was eigentlich Grundlage ist für die anarchistische Weltanschauung.
Als nächstes eine Begriffsbestimmung.
Der Begriff Anarchie kommt aus dem Griechischen und an heißt, ist eine verneinende Silbe, und Archos steht für Herrschaft, also es ist ohne Herrschaft, was heutzutage immer dazu führt, dass wenn irgendwo ein Staat nicht mehr stabil dasteht, automatisch dann die Begrifflichkeit Anarchie bemüht wird, weil es eben dann eine gesetzlose Zeit ist. Natürlich ist das Ideal der Anarchisten, was sie sehen, ein anderes. Sie meinen, dass sie ohne Einschränkung selbstbestimmt, nach selbstbestimmten Regeln ein selbstverwaltetes Leben führen wollen. Ja, bereits im 18. Jahrhundert mit William Godwin werden das erste Mal anarchistische Thesen vertreten in der Philosophie. Später im Vormärz oder Mitte des 19. Jahrhunderts trägt vor allem Pierre-Joseph Proudhon in Frankreich dazu bei, ein Konzept für einen antiautoritären Sozialismus zu entwickeln. Er stützt sich dabei auf die sogenannten Arbeiterbörsen, in denen die Arbeitervereine oder die lokalen Gewerkschaften vor Ort sozusagen eine Föderation bilden, als Grundstock für eine regionale Selbstverwaltung, sofern man dann in der Lage ist, die Machtfrage zu stellen. Und die heutige größte Gewerkschaft in Frankreich, die CGT, geht im Prinzip auf das Gedankengut von Proudhon zurück, war lange auch anarchosyndikalistisch stark geprägt, hat aber spätestens im Zweiten Weltkrieg, aber auch schon stark im Ersten Weltkrieg, die Richtung mehr hin zum Marxismus gemacht. Ende des 19. Jahrhunderts gibt es eine Phase, in der einige Anarchisten glauben, sie müssten mit ihrer Tat ein Beispiel setzen, was dann sozusagen in den Herzen der streikenden Arbeiter Flammen findet. Und indem sie halt dann, was weiß ich, die Bosse oder halt den Zar oder den Kaiser versuchen zu ermorden und mit diesem Fanal sozusagen die Arbeiterschaft aufrütteln, dass sie dann sozusagen das System stürzt. Das war eine ganz kurze Episode, vielleicht von 10, 15 Jahren, die leider heute immer noch dem Image der Weltanschauung Anarchismus sehr nachhängt. Man hat sich davon ziemlich gelöst. Es gibt auch ein recht lustig gehaltenes Gedicht von Erich Mühsam, Hüte dich vor dem Attentaterich.
Für Bakunin und Erich Mühsam und alle anderen Anarchisten, der Anarchisterich. Das Lied ist geschrieben für Akkordeon und Kesselpauken in C und G. Kesselpauken sind nicht da. Ich würde jetzt eigentlich Sie auffordern, die zu imitieren, aber das geht ja auch nicht. Sie können ja jetzt nicht Bom, Bom, Bom machen. Ist ja viel zu gefährlich. Jetzt bin ich ein bisschen in Not, aber ich würde so gern singen. Also, wenn Sie sich vorstellen, wir machen es vielleicht so. Ja, ich sage jetzt mal, ich spiele einfach Bom, 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 Bom. Das wäre jetzt eigentlich Ihr Part, aber wenn Sie vielleicht einfach trommeln würden, so Lufttrommeln. Es gibt ja auch Luftgitarre. Ja, das ist nicht so schwer. Genau. Und es gibt zwischendurch auch immer Momente, wo die Kesselpauken schweigen. Ach, es läuft. Ja, und Sie stellen sich einfach vor, Sie singen Bom, Bom, Bom. Ich sing's jetzt mal. Bom, 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 Bom. War einst ein Anarchisterich, der hat den Attentaterich. Er schmiss mit Bomben um sich rum, es knallte nur so. Bom, 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 Bom. Einst kam der Anarchisterich an einen Schlosshof fürstlich, und unterm Rock verborgen fein trug er ein Bom, Bom, Bombelein. Rings aber war man bass entsetzt, durchlaucht hat sich vor Schreck gesetzt, indes der Anarchisterich mit seiner Bombe seitwärts schlich. Ich glaube, jetzt habe ich was durcheinander gebracht. Egal, Sie können folgen, hoffe ich. Auch Anarchie im Text. Ach, der ist noch gar nicht nach Hause gekommen. Ich muss jetzt mal den Fürsten nach Hause kommen lassen. Wartet mal. Nach Haus kam Serenissimus, sprach Omnianus Vissimus, sprach viele weise Worte noch, das alles rings nach Weisheit roch. Jetzt aber indes der Anarchisterich mit seiner Bombe seitwärts schlich und schmiss sie Serenissimo unter den Rokokopopo. Rings aber war man bass entsetzt, durchlaucht hat sich vor Schreck gesetzt, indes der Anarchisterich durch eine Seitentür entwich. Nur einer sprang beherzt herbei, zu helfen, was zu helfen sei. Doch rief er bleich, Volk höre nur, es ist ne Bonbonniere nur, Bom, Bom. Bonbonniere, Bom, 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 Bom. Rings aber lag man auf dem Knie und heulte, jammerte und schrie und betete, du lieber Gott, schlag bloß die Anarchisten tot, 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 tot. Drum merkt ihr, Anarchisterich, heil dich vom Attentaterich. Kommst du zum Schlosshof fürstelich, geht's für dir für fürchterlich. Bom, 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 Bom.
Die größte Umsetzung sozusagen von diesem Ideengut erfolgte in der Spanischen Revolution von 1936 bis 1939, in der die anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften über 2 Millionen Mitglieder hatten und in der antifaschistischen Republik die maßgebliche Kraft waren. Es gelang ihnen, große Teile der Wirtschaft und Betriebe selbst zu organisieren, was aber dann nicht zuletzt an der Übermacht halt der faschistischen Kräfte dann zugrunde ging. Ein wichtiges Merkmal für den Syndikalismus neben seinem dezentralen Ansatz, der meint, möglichst viel Autonomie vor Ort für die organisatorische Einheit, also sprich der Verband der Fassküfner, in einem Ort, ist sozusagen dann selbstständig handelnde Organisation und ist halt dann in der Region und halt auch in einer größeren Region föderiert. Man arbeitet mit imperativem Mandat und schafft es so, mit sehr, sehr wenigen Angestellten, Funktionären eine selbstorganisierte, selbstverwaltete Gewerkschaftsorganisation aufzubauen. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Erkenntnis von den Arbeitern, dass sozusagen ein Generalstreik ein Hebel sein könnte, die Machtfrage zu stellen. Aber das setzt natürlich voraus, dass auch entsprechend große Strukturen da sind und natürlich auch eine entsprechende Stimmung in der Bevölkerung ist. Und in diesem Modell, das gab es eben auch dann in Deutschland, bereits im ausklingenden 18. Jahrhundert gab es beispielsweise Großbaustellen wie Kirchen oder Burgen oder Schlösser oder ähnliches, wo Handwerker, Familien, mehrere Generationen an der Baustelle lebten. Und bereits die haben dann, wenn es um Lohnverhandlungen mit dem Bauherrn ging, mit imperativem Mandat einen Sprecher gewählt, der dann die Konditionen für die Lohnarbeit verhandelte. Und aus diesen Arbeitervereinen, und da gibt es eine wissenschaftliche Arbeit, die das wirklich auch in den einzelnen Orten und Branchengewerken nachweist, entstanden Arbeitervereine dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die aber dieses Prinzip mit dem imperativen Mandat und dem Delegieren beibehielten. Und letztlich waren die dann halt Teil von vielen anderen Arbeitervereinen, weil es einfach die Stimmung war mit der Aufbruchssituation zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und bildeten dann später erstmal die Zentralverbände, sozusagen eine einheitliche Gewerkschaftsorganisation, die dann aber aufgrund der Sozialistengesetze 1878 eine starke Repression erfuhren, sodass sich im Prinzip diese Strömung mit dezentralem Ansatz, ich nenne es jetzt mal den syndikalistischen Ansatz, mit dem Ding, mit dem Generalstreik, was ich eben erwähnte und so weiter, dass die einfach ihr Profil mehr Richtung Syndikalismus ausrichteten und dann 1897 eine eigene Organisation gründeten, nämlich die Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften, die auch weiterhin sozusagen existiert bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Trotz massiver Zensur und Repression schafft dies dort mit einer Mitgliedschaft von 3000 Mitgliedern aus dem Ersten Weltkrieg zu kommen. Auch hier ist halt wieder der dezentrale Aufbau. Ich will es jetzt nicht nochmal wiederholen, hier ist es halt nochmal allgemein dargestellt. Es gab halt eine sehr starke antimilitaristische Stimmung im Nachgang zum Ersten Weltkrieg in der Arbeiterschaft und überhaupt in der Bevölkerung. Und das war natürlich ein Klima, in der die syndikalistischen Ideen sprießen konnten. Und so kam es, dass dann die sich neu gründeten als Freie Arbeiterunion Deutschlands, die FAUD, die dann in der Zeit 1920 rum bis zu 150.000 Mitglieder hatte und in den Regionen Berlin, Ruhrgebiet und Rheinland und eben halt Thüringen ihre organisatorischen Zentren hatte. Im Laufe der Weimarer Zeit verlor die FAUD immer mehr die betriebliche Verankerung und schrumpfte von den 150.000 auf 3.000 bis 4.000 kurz vor der Machtergreifung. Es war die einzigste Arbeiterorganisation, die bereits 1932 erkannte, dass sozusagen die Nationalsozialisten die Macht übernehmen werden und ihre eigene Auflösung beschloss, um der Repression zu entgehen und bereits sozusagen Fluchtwege und so weiter für die Aktivisten organisiert hatte. Einige waren ja auch noch aus der Zeit der Sozialistengesetze die Repression gewohnt und sozusagen auch das im Untergrund arbeiten. Und diese Kompetenzen kamen da dann natürlich auch zum Tragen. Jedoch waren alle eigentlich überrascht, mit welcher Brutalität die Repression dann durch die Nazis einsetzte. Damit hatte man eben nicht gerechnet. Nach 1945 gründet sich dann nochmal die Föderation Freiheitlicher Sozialisten über alle Besatzungszonen hinweg. Sie hat es dann in der SPZ sehr schwer und so bleibt dann im Prinzip nur der Teil der westalliierten Zonen. Und ja, sie hat dann auch noch 500 Mitglieder und schafft es eigentlich nicht mehr, junge Leute oder jüngere Leute zu generieren. Und es ist dann so ein bisschen, hat es was von einem Traditionsclub, der eben nicht mehr am Zeitgeist ist, so richtig. Ein ganz wichtiger Denker für die Anarchosyndikalisten in Europa, aber speziell auch in Deutschland, ist Rudolf Rocker, der diesen ganzen Prozess von den Lokalisten hin zur Gründung der FAUD maßgeblich begleitet hat und der ein begnadeter Redner war. Beispielsweise hielt er 1922 eine Rede über den Massenstreik in Erfurt. Und daraufhin bekam die FAOD in Sommerda 2000 Mitglieder, weil die Mitglieder einfach beeindruckt waren, sozusagen unter dem Eindruck seiner Rede standen. In dem Werk arbeiteten 3000 Menschen und die FAOD war da eindeutig die stärkste Kraft. Ein anderer Ansatz als der gewerkschaftliche ist der von Gustav Landauer, der vielleicht der im einen oder anderen bekannt ist als einem der ersten Übersetzer von den Werken Shakespeares ins Deutsche, der aus der originär anarchistischen Bewegung kam in Deutschland und einen Siedlungsanarchismus vertrat, also den Ansatz, man solle Siedlungsgemeinschaften bilden, um auch durchaus im Sinne von Kropotkin die Zukunft im Jetzt vorwegzunehmen. Und mit einem Netzwerk aus diesen Siedlungsprojekten eine neue Gesellschaft nach und nach aufzubauen. Also es ist, sag ich mal, deutlich inszenär gedacht. Er wurde leider brutal umgebracht, weil er der Räteregierung während der Münchner Räterepublik angehörte, die er dann den Freikorps-Truppen weichen musste und kam dabei halt dann im Mai 1919 brutal zu Tode. Als nächstes kommen wir nochmal zu dem zweiten gegengeschichtlichen Strang, nämlich den lebensreformerischen Welten. Auch wieder so Mitte 19. Jahrhundert fing es an, dass man im Prinzip die Naturheilkunde immer mehr en vogue wurde. Ich möchte jetzt nur ein Beispiel nennen, wie die Kneippkuren als Heilmittel. Und was auch absolut populär wurde, war das sogenannte Licht- oder Luftbaden. Es gab dann Sonnenbadeanstalten, also ähnlich einem Schwimmbad, ein Gelände, wo dann Liegestühle standen und Männlein und Weiblein getrennt die heilsame Wirkung der Sonnenstrahlen aufnehmen konnten. Wegen der damaligen Sitten- und Schamsituation oft durch die städtische Ordnungsbehörde angeordnet, mit einem Bretterzaun außenrum versehen. Und das war im Prinzip sowas, dass so das erste Mal sowas wie eine Alternativszene, würde man heute sagen, sich gründete oder bildete. Und parallel dazu kam dann um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert die Wandervogelbewegung, die natürlich sehr jugendlich geprägt war und die dem Wandern einen sehr romantisierenden Assoziation verlieh. Die hatten eine eigene Kleiderform, wie man es hier zum Beispiel bei der Frau sieht, die etwas auch mit einem romantisierenden Blick auf das Mittelalter schaut. Oft hatten die Nester, wie sie es nannten, die Wandervögel, sozusagen als ihre Hütte. Und die waren dann halt oft auch Burgruinen, weil man eben diese Reminiszenz im Mittelalter sah und bei den Instrumenten hatte man eben oft die Mandoline oder die Laute, eben auch Saiteninstrumente aus dem Mittelalter. Das wurde wirklich zu einer Massenbewegung. Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs gab es ein wichtiges Treffen auf dem Hohen Meißner und schon da kristallisierte sich raus, dass es mehr eine völkische Strömung gibt, eine nationalistisch-völkische Strömung und auf der anderen Seite jetzt eben auch eine pazifistisch-anarchistische Strömung. Und nach dem Ersten Weltkrieg bildete sich diese Profile, die ich eben nannte, diese zwei Strömungen noch stärker heraus. Und plötzlich wurde es unter allen sozialistischen, ich sage jetzt mal Erwachsenenorganisationen, normal, dass man anfing, einen Jugendverband zu gründen, der Richtung Wandern ging und Richtung Fahrten. Hier ist zum Beispiel ein Schaubild über die verschiedenen Gruppen, die für diese Strömung stehen. Da sind die Naturfreunde zum Beispiel zu sehen, aber auch eben die syndikalistisch-anarchistische Jugend oder die kommunistische Arbeiterjugend oder auch die Falken werden entsprechend einzuordnen, die finden. Inspiriert von diesem Geist der Wandervögel gab es dann nach dem Ersten Weltkrieg nochmal eine Strömung innerhalb dieser Wanderbewegung, die nannten sich die Vagabunden. Und die sahen es so, dass ihr Wandertrieb dem Hungertrieb gleichzusetzen ist. Sprich, man idealisierte das sozusagen als totale Freiheit, indem man wirklich nur mit einem Sack am Stock wandert, nicht jetzt so einen Backpacker-Rucksack hat, wie man das heute oft kennt, und dann als Wanderarbeiter sich sozusagen durchschlägt. Also damals in der Weimarer Zeit, ungefähr Mitte der 20er, waren es um die 6 Millionen Wanderarbeiter und auch Arbeiterinnen, die auf der Straße waren. Es waren teilweise richtig gehend Familien mit Kindern auch, die sozusagen eine solche Existenz hatten. Hier sehen wir das Wanderbuch von dem Fritz Scherer, auf den wir später noch zu sprechen kommen, der eben auch als Wanderarbeiter unterwegs war. Und man sagt ja heute noch, wenn du aufs Arbeitsamt gehst, stempeln gehen. Und das kommt sozusagen aus, hier sehen wir auch diese Stempel in dem Wanderbuch. Man musste immer sich registriert haben beim zuständigen lokalen Arbeitsamt, um dann minimale Arbeitslosenbezüge zu bekommen, weil man ja vor Ort Arbeit suchte. Die Siedlungsprojekte, inspiriert natürlich auch von Gustav Landauer, sprossen immer weiter. Also es war auch eine relativ große Strömung. Da gab es natürlich welche, die Richtung Syndikalismus und Anarchismus gingen, wie jetzt beispielsweise die Siedlung Freie Erde bei Düsseldorf. In diese Strömung ist durchaus auch das Entstehen der Bakuninhütte bei Meining einzuordnen. Aber es gab auch andere, wie beispielsweise die Obstbau-Siedlungsgenossenschaft Eden in der Nähe von Oranienburg, die bis zum heutigen Tag noch ungefähr Wohnstadt für 1500 Menschen ist und die es auch geschafft hat, den Genossenschaftsgedanken durch die DDR-Zeit und auch durchs Dritte Reich zu bewahren.
Erich Mühsam, der Pilger.
Ich bin ein Pilger, der sein Ziel nicht kennt, der Feuer sieht und nicht weiß, wo es brennt, vor dem die Welt in fremde Sonnen rennt. Ich bin ein Träumer, den ein Lichtschein narrt, der in dem Sonnenstrahl nach Golde scharrt, der das Erwachen flieht, auf das er harrt. Ich bin ein Stern, der seinen Gott erhält, der seinen Glanz in dunkle Seelen stellt, der eines Tags in fahle Ewigkeiten fällt. Ich bin ein Wasser, das niemanden fließt, das Tauern strömt, in Wolken sich ergießt, das küsst und fortschwemmt, das weint und froh genießt. Wo ist der meines Wesens Namen nennt, der meine Welt von meiner Sehnsucht trennt? Ich bin ein Pilger, der sein Ziel nicht kennt. Sein Ziel nicht kennt.
Ferner gab es eben dann auch in der Pädagogik ein Umdenken. Es war ja auch, dass die Psychologie immer mehr aufs Feld trat und dadurch wurden neue pädagogische Modelle ausprobiert. Es gab zwei sogenannte Volkshochschulheime in Thüringen damals und eins war im heutigen Ortsteil Dreißigacker von Meining und der Leiter der Schule hat über seine Zeit dort ein Buch geschrieben, welches heißt Schule ohne Katheter, in der er sozusagen den Alltag in dieser Schule beschreibt. Arbeiter, Jugendliche konnten oder Jungarbeiter konnten gegen einen kleinen Salär für 6 Wochen dort leben und lernen. Und man muss sich das so vorstellen, dass der Stundenplan hatte zwar auch Mathe, Bio, Deutsch und so weiter, aber es gab auch das Fach Küchendienst. Es gab auch das Fach Gemüsebeete oder es gab das Fach Heumachen. Und dadurch wurde auch so die Trennung zwischen Kopf- und Handarbeit sozusagen durch dieses Schulmodell aufgehoben. Und es waren jetzt nicht so, dass da nur irgendwie aus sozialistischen Familien die Kinder kamen, sondern da waren auch welche von christlichen Arbeitervereinen oder der christlichen Pfadfinderjugend. Es war eigentlich eher schon so von der Subkultur her, sage ich mal, diese Wandervogelszene, die ja auch aus verschiedenen Strömungen bestand, die dort eine Lernstätte fand. Nicht zuletzt durch den Ersten Weltkrieg gab es eine sehr große antimilitaristische Stimmung in der Bevölkerung, die natürlich auch in der Jugend vorzufinden war. Und es gab dann sogar ein Antikriegsmuseum, was von einem Anarchisten Ernst Friedrich in Berlin gemacht wurde, in Mitte. Gleichzeitig gab es auch eine zunehmende Kritik an der Religion und die Freidenkerbewegung wurde auch zu einer Massenbewegung strömungsübergreifend innerhalb der Arbeiterschaft. Gleichzeitig gab es eben so ein neues Körpergefühl. Die Körperbewegung, vor allen Dingen auch das sich nackt oder halbnackt bewegen in der freien Natur mit Wind und Sonne auf der Haut, wurde als sehr heilsam gesehen zur Stärkung der Abwehrkräfte. Man machte sich Gedanken über Abtreibung und über Verhütung. Das waren Themen, die waren vorher tabu. Man bot halt den betroffenen Frauen Beratung an und auch Organisationen, die sich um diese Sexualhygiene, wie es damals hieß, kümmerten, hatten mehrere 10.000 Mitglieder in Deutschland. Und es gab natürlich auch noch den Vegetarismus als Ausdruck der gesunden Lebensform. Da ging es in erster Linie eigentlich darum, um die ethische Frage des Tiermordes, was Ausgangspunkt war so für die eigene Entscheidung, Vegetarier zu werden. Und es entstanden auch neue Lebensmittelprodukte, wie jetzt zum Beispiel der Hefeextrakt als Brotaufstrich. Der wurde in der Obstbaukolonie Eden, von der ich eben sprach, erfunden. Und es gab dann halt Vollkorn und halt sehr viel Rohkost. Und dann gibt es noch ein interessantes Gedicht von Erich Mühsam, das heißt Der Gesang der Vegetarier, welches genau diese vegetarische Strömung reflektiert. Und da gibt es beispielsweise die Zeile: Wir essen Salat, ja, wir essen Salat und essen Gemüse von früh bis spät. Damit kommen wir auch zur nächsten Station, weil Mühsam im Prinzip Teil dieser lebensreformerischen Subkultur war. Er war schon kurz nach Beginn des 20. Jahrhunderts auf dem Monte Verita an der Grenze Schweiz-Italien in einer Lebensgemeinschaft bei Ascona und hat darüber auch eine Broschüre verfasst und war somit gleichzeitig dann auch später dann ein ganz wichtiger Mensch in der Räterevolution in München und auch Teil der Räteregierung. Später war er dann, nachdem er mehrere Jahre, also ich glaube bis 24 oder 25 in Festungshaft war, ein Strenger, war er dann halt wieder in der anarchistischen Bewegung, der zuvor schon angehörte, auch schon vor dem Ersten Weltkrieg, und hielt fortlaufend Vorträge oder gab Lesungen. Und so führte ihn seine Reisen durch Deutschland damals eben auch ins südthüringische Meining. Und sein Aufenthalt im Februar 1930 lässt sich auch durch drei Postkarten an seine Frau Zenzel nachvollziehen und eben auch eine Anzeige und Berichterstattung über den Vortrag, den er in Meining über die faschistische Gefahr für die FAOD-Ortsgruppe in Meining hielt. Wir haben noch eine Erinnerung von einem Zeitzeugen, davon gibt es auch ein Audio, dem Karl Gültig, der als syndikalistisch-anarchistischer Jugendlicher in Meining den Herrn Mühsam traf und sich darüber erinnert. Und der spricht aber sozusagen von einer anderen Zeit als dem Februar. Von daher gehen wir davon aus, dass Mühsam mehrere Male in Meining war. Und so kam er halt auch zur Hütte.
Und um die Hütte sowie die Menschen, die diese Hütte gebaut haben, geht es in der nächsten Station.
Es gründete sich 1919 eine Betriebsgruppe im Meininger Reichsbahnausbesserungswerk RAW, also bei den Eisenbahnern. Und die Meininger Syndikalisten hatten da ungefähr 60 Mitglieder und auch einen Vertreter im Soldaten- und Arbeiterrat, der sich dort gründete und eben für die Abdankung vom Bernhard III., dem dortigen Adligen, sorgte. Man hatte Hunger, die Familien hatten Hunger und deswegen kam sie auf die Idee, gemeinsam als Gemeinschaft Gemüseanbau zu betreiben, um die Hungersnot zu lindern, und pachteten erst eine Fläche, die sie dann sozusagen mit Beeten bestellten, und kam dann später dazu, das Grundstück, auf dem später die Hütte gebaut wurde, auf der Hohen Maas nahe Meining zu erwerben durch private Leihgaben und oder Darlehen, die dann in den nächsten Jahren dann abgezahlt wurden. Ja, und das war dann, irgendwann wurde die Gruppe von einem Gewitterguss überrascht und dann kam dem Kassierer von ihnen die Idee, dass man doch einen Unterstand bauen könnte. Dann könnte man auch das Werkzeug dort verstauen, was man zur Gartenarbeit braucht und so weiter. Und so entstand dann tatsächlich die erste Hütte, die wir hier sehen, als eine Erdgamme, die sozusagen in den Fels gegraben und gehauen wurde. Mit den Steinen, die man hatte vom Aushub, die schichtete man seitlich auf und machte noch einen Ofen rein und hatte damit sozusagen einen ersten Unterschlupf. Dieses geschaffene Raumvolumen existiert noch heute in dem Keller der Bakunin-Hütte fort, ist natürlich dann im Zuge zweier Erweiterungsbauschritte erweitert worden. Wir sehen aber auch hier schon bereits, also es ist jetzt 1926, die Einweihungsfeier war eben zum 50. Todestag von Michael Bakunin, dem Namensgeber. Schon damals hat es die Bezeichnung getragen, Bakunin-Schutzhütte. Es kam noch zu einer Kaperfahrt von den Meininger RAW-Arbeitern. 6 Arbeiter kaperten eine Lok aus dem Dampflokomotivenwerk und fuhren ins hessische Bebra. Zumindest war das das Ziel. Man muss sich das vorstellen, dass damals, es war ja eine nicht angemeldete Fahrt und jeder Stell- und Weichenwärter musste im Prinzip diese Lok mit den streikenden Arbeitern durchlassen oder vorbeischleusen an der offiziellen Schienenstrangnutzung durch die Eisenbahn selbst. Sie kamen fast bis Bebra, wo sie dann von Freikorps-Truppen aufgehalten wurden. 2 konnten fliehen, die anderen kamen für 2-3 Wochen in Haft. Anlass für diese Fahrt war gewesen, dass sie die hessischen Eisenbahner bewegen wollten an dem reichsweiten Streik für höhere Löhne, geringere Arbeitszeit und halt auch nochmal für ein deutliches antimilitaristisches Bekenntnis zu bewegen. Dann wurde nach und nach ein Erweiterungsbau in Angriff genommen, den wir hier sehen, durch dieses feste Steinhaus, was dann mit Holzrahmenbauweise einen Aufbau noch für das erste OG und das Dachgeschoss hatte, entstand dann sozusagen auch ein Ausflugsziel und ein Urlaubsziel, auch für syndikalistische Familien reichsweit. Die Arbeiterbewegung hatte etliche Kulturorganisationen, so auch in Meiningen. Es gab Radsportvereine und Gesangsvereine. Wir wissen auf jeden Fall, dass mehrere Syndikalisten in Gesangsvereinen waren. Und ab 26 nannten sie sich dann auch Siedlungsverein Gegenseitige Hilfe. Natürlich angelehnt an dem Werk von Peter Kropotkin, Gegenseitige Hilfe in der Menschen- und Tierwelt. Und wir haben von dem Sohn des Kassierers, der 1920 noch als Baby auf dem Schoß seiner Mutter auf dem unteren Foto sitzen, zu sehen ist, ebenfalls ehemaliges Erbmitglied von uns, leider zwischenzeitlich mit 93 Jahren verstorben, hatte uns die Bibliothek der Meininger FAOD-Gruppe zugänglich gemacht. Wir haben auch dadurch beispielsweise ein Originalstempel von der Vereinigung aller Berufe Meiningen und Umland und Umgebung, der sehr selten ist. Ein weiterer Erweiterungsbau, der sozusagen auf der Erdgamme gesetzt wurde, bis zur Decke des Erdgeschosses wurde gegossen. Da kamen Arbeiter aus Erfurt und Sommerdamm im Fahrrad runter. Man muss sich das vorstellen, damals war ja noch 6-Tage-Woche. Und die sind dann halt sonntags um 4 Uhr früh aufgebrochen von Sommerdamm, haben dann in Erfurt auf dem Marktplatz am Anger die Erfurter aufgelesen und sind mit denen zusammen runtergefahren, damit die mit Betonguss sozusagen den nächsten Streifen gießen konnten. Der war dann immer jeweils 80 Zentimeter bis einen Meter hoch, das lässt sich heute noch sehen. Und es gibt eben auch Einträge im Hüttenbuch, die davon kunden. 1930 fand auch das erste Reichsferienlager der syndikalistisch-anarchistischen Jugend statt, sozusagen der Jugendorganisation von der Gewerkschaft FAOD. Hier sehen wir ein Foto, auch hier wieder diese Wandervogelsache und sozusagen für die damalige Zeit schon fast nackt. Ja, also mit beispielsweise halt dieser tiefe V-Ausschnitt, die hochgestellten Kragen, die langen Zöpfe bei der Frau. All das sind sozusagen typische subkulturelle Merkmale für die Kleidung der Wandervögel. Und davon wurde natürlich dann auch in der Beilage junger Anarchisten, also der Beilage in der Wochenzeitung Der Syndikalist, berichtet. Unsere Recherchearbeitsgruppe hat sehr viel Information bekommen, indem wir biografisch geforscht haben. Also wir hatten mehrere Namen und konnten dann mit Hilfe der Nachfahren etliches sozusagen rekonstruieren und bekamen auch viele Fotos. Dann haben wir eine Extrafahne dem ehemaligen Hüttenwart Fritz Scherer aus Berlin gewidmet, der von 1930 und 31 mit seinem Kompagnon, mit dem er sozusagen auf der Straße war, Hüttenwart an der Hütte war, in der Bakunin-Hütte war in Meining. Und er hat ihn, als er dann ging, auch, weil er Buchbinder war, dann das Hüttenbuch überlassen, Planko, was auch Teil unseres Vereinsarchivs ist. Auch hier haben wir wieder so die typischen Wandervogelmerkmale, also dieses V im Ausschnitt, hoher, weiter Kragen. Man würde heute, glaube ich, von Fledermausärmeln sprechen oder so. Dann halt, dass er barfuß ist, also maximales Schuhwerk war, auch im Winter höchstens die sogenannten Jesus-Sandalen oder Jesus-Latschen. Und er hielt zu den Meiningern bis zu seinem Tod 1988 immer Verbindung, auch wenn er dann in West-Berlin wohnte, ist er immer wieder runtergefahren und teilweise haben die ihn auch besucht. Und einer von den Meiningern wohnte beispielsweise in Österreich, mit dem ging er regelmäßig im Gebirge wandern. Wir haben es Fritz Scherer zu verdanken, dass wir überhaupt so viel über die Hütte wussten, weil er war eine Leseratte, als Buchbinder und hat dann auch entsprechend einen vierseitigen Bericht zusammengetippt über die Hütte und seine Zeit dort. Und mit diesem gelang es uns kurz nach der Wende, die Hütte dann auch tatsächlich wieder zu finden, weil das Wissen um die Hütte war natürlich vor Ort durch die 40 Jahre DDR verschüttet. Im März 1933 wird die Hütte von der Polizei durchsucht und einen Monat später wird der Siedlungsverein Gegenseitige Hilfe aufgelöst. Ja, in der letzten Juliwoche 1933 kommt es dann zur polizeilichen Schließung. Es wird eine Inventurliste erstellt bezüglich des Inventars und alles wird beschlagnahmt. Es gab mehrere Gedenksteine und Gedenktafeln auf dem historischen Gelände, darunter der Hüttenspruch: Freies Land und freie Hütte, freier Geist und freies Wort, freie Menschen, freie Sitte zieht mich stets zu diesem Ort. Ein Gedenkstein für Francesco Ferrer, einem sehr bekannten libertären Pädagogen in Spanien, der für die spanischen Anarchosyndikalisten gerade im ländlichen Raum für die Landarbeiterfamilien ein Riesennetz an Schulen aufbaute und damit sehr zur Bekämpfung der Analphabetisierung in Spanien beitrug. Dann für Sacco und Vanzetti, zwei Anarchisten, die in den USA zu Tode verurteilt wurden und es eine internationale Solidaritätskampagne gab. Und einem zerbrochenen Gewehr, das war ein Original-Repetiergewehr aus dem Ersten Weltkrieg, was von zwei Händen aus dem Stein kommt, gebrochen wurde. Das war das Zeichen sozusagen der Antimilitaristen. Danach geht die Nutzung an die SS Meining über, an die SS-Standarte in Meining. Die Hütte wird SS-Hütte. Und im April 1934 berichtet das Meininger Tageblatt: Nur sehr wenige Meininger wissen von dem dort oben auf schönem Grundstück aufgeführten Bakuninhaus, wissen von der unbedingt anerkennenswerten, fleißigen Arbeit der Syndikalisten, die das Stückchen Erde zu einem idyllischen Erholungsort umschufen. Und mit Feuereifer ging unsere SS unter der bewussten Leitung ihres Sturmbahnführers Schaller an diese schöne Aufgabe, deren Ziel es ist, im friedlichen Arbeitskampf dem Nationalsozialismus ein neues Stück Heimaterbe zu erschließen. Hitlerjugend und die Pimpfe, Trommlergruppen, all sowas war dort oben zu finden. 1936 wird es durch ein NSDAP-Mitglied, einem Müllermeister aus dem Dorf Ellingshausen im Tal, erworben und der Bau wird fertiggestellt. Das Foto, was wir hier sehen, zeigt sozusagen die Hütte eigentlich in der besten baulichen Situation, den sie je hatte bisher. Es gab ja so ein illegales Netzwerk der FVD. Die Meininger hingen sozusagen an dem Knotenpunkt Kassel und an dem Knotenpunkt Erfurt, was Informationen anging und auch illegale Druckschriften. Einzelne kamen wegen der Verbreitung von illegalen Druckschriften, kamen sie Gefängnisstrafen. Andere kamen ins KZ Buchenwald. Und ein anderes Schicksal sind zwei junge jüdische Meininger Brüder, Helmut und Herbert Aul, die über Frankreich nach Spanien ins Exil gingen und sich dort der Gruppe deutscher Anarchosyndikalisten anschlossen und eben im spanischen Bürgerkrieg dann auch bei der anarchosyndikalistischen Columna Dorothy kämpften. Hier sehen wir den Ausweis von Helmut Aul und eben auch die Brigade Columna Dorothy.
Vernichtet nur das eigene Geschlecht, zerstört, was je durch Menschenfleiß geworden. Doch welche Mächte gaben euch das Recht, des Wassers Glanz, der Blume Duft zu morden? Wenn das Geschützrad Halm und Strauch zerbricht, seht ihr die Säfte nicht, die sterbend quillen? Ja, ängstigt euch der Steine Vorwurf nicht, auf die ihr tretet, um des Bösen Willen. Wisst, jedes Lüftchen ist gleich euch beseelt und jedes Lüftchen hat von Gott sein Leben. Die Knospe, der das Erblühen steht, verlangt's von euch, zurück könnt ihr es geben. Nicht für die Menschheit ist der ewige Hauch, der göttliche, dem Weltall eingeblasen. Ihr tötet die Natur,
schafft ihr sie auch. Dann lasst des Krieges Höllenfeuer rasen.
Rückübertragungsansprüche von 1946 aus den Kreisen der Meininger Syndikalisten wurden abgelehnt. Die wollten dann trotzdem weiter darum kämpfen, dass sie die Hütte wieder zurückkriegen. Schließlich waren sie ja auch Antifaschisten gewesen und wurden durch die Nationalsozialisten enteignet. Aber es wurde ihnen mit den Russen gedroht und so stand sie leer. Erst 1952 kommt es dann wieder zu einer Nutzung von der Freien Deutschen Jugend. Damals gab es so eine Kampagne, die aus der Sowjetunion kam, für das Touristenabzeichen. Also es war eine Jugendarbeit, wo man mit Holzattrappen von Stielhandgranaten den Weitwurf übte, also mit paramilitärischem Hintergrund und Zielsetzung, Orientierung im Gelände, Luftgewehrschießen. Und dafür wurden Zentren eingerichtet, die sozusagen das den Schülern oder Kindern lernen sollten. Und die wurden Touristenstationen genannt. Und so wurde aus der Bakuninhütte dann die Touristenstation August Bebel. Von März bis Oktober 1957 schliefen dort 800 Kinder draußen oder eben in der Hütte selbst. Aus Gründen der fehlenden Wasserversorgung und der damit einhergehenden Situation, was die Hygiene angeht, wurde dann 57 offiziell die Hütte geschlossen. Es ist aber eine Weiternutzung als Touristenstation noch bis 59 nachweisbar. Und danach wo heute die Autobahnbrücke von der A71 nahe Ellingshausen eine Talenge durchquert, sollte ein Staudamm errichtet werden und das sogenannte Thüringer Meer entstehen, so dachte sich das der Rat des Bezirks Suhl damals. Und das sollte dazu dienen, so den Salzgehalt, der recht hoch war in der Werra, durch den Kalibergbau, durch Einleitung von frischem Wasser zu verdünnen und somit halt sozusagen katastrophale Schäden bei der Umwelt abzuwehren. Auf diesen Plänen fußend bildete sich um den engagierten Heimatforscher Hans Boxberger in Meining eine 20-köpfige Arbeitsgemeinschaft Hohe Maas, der Natur- und Heimatfreunde des Deutschen Kulturbundes. Und diese plante ein Naherholungsgebiet Hohe Maas mit sozusagen der Hütte als Zentrum. Und die Hütte wurde dann von denen umbenannt in Karl-Kneschke-Haus. Der Rat des Bezirks Suhl entzog diesen Kulturbundlern dann wieder die Nutzung. Angeblich hätten dort Bakuninfeiern stattgefunden und das wurde zum Anlass genommen, die Nutzung dann an die Bereitschaftspolizei zu übertragen, die das Gelände bis 89, also bis zur Wende, so nutzte. Wir sehen hier ein Foto, wo die Bereitschaftspolizisten in Chemiekampfuniform mit einem entsprechenden Atemmaske über das Gelände laufen mussten. Die Offiziere wohnten in der Hütte selbst. Dort war auch ein Zentral-Fernmelderaum und Funkraum untergebracht und eben die Übernachtungsgelegenheiten für die Offiziere. Die einfachen Bereitschaftspolizisten hatten jeweils Hundertschaften, die autonom versorgt wurden mit eigenem Generator, Küchenwagen, Proviantzelt etc. Und die lagerten sozusagen auf der Freifläche, die Hütte oben auf der Hohen Maas umgibt. Dank des Berichtes von dem ehemaligen Hüttenwart Fritz Scherer gelang es, Menschen aus Berlin so Mitte 1990 die Hütte wieder zu entdecken. Und es wurde dann versucht, zusammen mit alten FAUD-Lern eine Rückübertragung beim Bundesamt für offene Vermögensfragen zu erreichen. Diese wurde abgelehnt und 2005 gelang es dann, das historische Flurstück zu erwerben durch den Eigentümerverein, der heute noch Eigentümer ist, den Kreis der Wander Naturfreunde Meining. Und ein Jahr später wurde dann es einem Grundbuch eingetragen und auch der Wanderverein Bakuninhütte aus Meining gegründet als Nutzer- und Unterstützerverein, der sozusagen exklusiver Mieter oder Pächter von dem Grundstück und der Hütte ist bis zum heutigen Tag. Wir fingen an mit den Sanierungsarbeiten. Hier sieht man eine erneuerte Deckenbalkenlage zwischen ersten OG und Spitzboden. Mit diesem Foto in der Zeitung kam dann von der unteren Bauaufsicht des Kreises ein Bescheid, der uns als Eigentümer das Betreten unserer Immobilie untersagte. Und es erfolgte ein Rechtsstreit bis 2011, der in einem Vergleich mündete vor dem OVG in Weimar. Die Hütte darf jetzt zwar wieder betreten werden, Sanierungs- und Reparaturarbeiten müssen mindestens 14 Tage vor Beginn der unteren Bauaufsicht mitgeteilt werden und eine gastronomische Nutzung ist untersagt. Und eigentlich, wir haben mittlerweile 3 Bauanträge gestellt und jedes Mal zurückgezogen, weil wir weil eine Genehmigung während des Baugenehmigungsverfahrens nicht in Aussicht war und wir bereiten im Moment den 4. Bauantrag vor, weil Gegenstand einer solchen Bauantrags ist jeweils immer die Übernachtungsnutzung in der Hütte gewesen, wie sie eben auch früher war. Es wurde für Fritz Scherer ein Gedenkstein aufgestellt und es erschien auch ein Buch als Gedenkschrift an sein Leben und seine Verbindung eben zur Hütte. 2015 in den Meininger Museen war diese Ausstellung in ihrer ersten Fassung eben mit sehr vielen Originalexponaten in den Meininger Museen zu sehen. Und im September 2015 bekam die Hütte offiziell die Anerkennung als Kulturdenkmal, als eingetragenes, was natürlich jetzt die juristische Position als Bauantragsteller erleichterte. Gleichzeitig war es halt schon eine Sensation, weil es noch nie aus der anarchistischen oder anarchosyndikalistischen Bewegung in Deutschland ein Objekt gegeben hatte, was jemals von einem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie unter Schutz gestellt wurde. Es gab auch ein Negativgutachten, 10 Jahre bereits zuvor von diesem Landesamt. Und nur durch sozusagen unsere intensive Recherche war es möglich, den neuen Gebietsgutachter von der Schutzwürdigkeit und diesem Status als Kulturdenkmal zu überzeugen. 2017 im August wurde das dann gefeiert, die Unterschutzstellung. Es wurde offiziell diese blau-weiße Plakette für ein Denkmal neben der Eingangstür angebracht. Und das war bisher die größte Veranstaltung mit rund 300 Gästen, die dort oben dann erschienen. Inzwischen kommen immer mehr Prominente auch zur Hütte. So hielt Konstantin Wecker ein Konzert in Meiningen ab und kam danach hoch zur Hütte und wurde sofort Mitglied. Er ist bis zum heutigen Tag noch Mitglied unseres Vereins. Genauso der Ministerpräsident Thürings, Herr Ramelow, besuchte uns im Mai letzten Jahres. Er schrieb dazu ein wahres Kleinod und ein Geheimtipp. Denn hier wird an einen anderen Teil der Arbeiterbewegung erinnert, den viele nur allzu gerne ausblenden, nämlich den syndikalistischen. Es war ein großer Spaß und hochinteressant. Unser Wanderverein bietet vor Ort Kaffeefahrten zu historischen Orten an, wo wir sozusagen die Verbindung zwischen Hütte und der Arbeiterschaft oder Bevölkerung Meinings an historischen Städten nachzuvollziehen versuchen. Dann wurde ein Dokumentarfilm Oasen der Freiheit für den Sender Dreisat gedreht und auch ausgestrahlt. Ja, dann bekamen wir letztes Jahr das Zufahrtsrecht, das Grundbuchliche, was eine wichtige Voraussetzung für einen zukünftigen Bauantrag ist. Bekamen die Auszeichnung des Hermann Brill Sonderpreises von der SPD-Landtagsfraktion in Thüringen. Und einen Monat später den Erich Mühsam Förderpreis, weil wir sozusagen die Erinnerung an Erich Mühsam stets wach halten. Wir arbeiten auch daran, dass es einen Wanderweg gibt von Meiningen hoch zur Hütte, der dann Erich Mühsam Weg heißen soll. Bereits 2018 war die Ausstellung dann in Gotha im Tivoli zu sehen, auch eine denkmalgeschützte Stätte der Arbeiterbewegung Thürings und seit dem 4.10. eben hier in Erfurt. Heute hat unser Verein bundesweit knapp 150 Mitglieder und arbeitet immer noch sehr fleißig daran, die Hütte wieder in guten Zustand und auch das Gelände in guten Zustand zu versetzen und zu einem beliebten Ausflugs- und Wanderziel zu machen.
Es gab im Anschluss an die Führung auch noch Nachfragen. Eine davon möchte ich euch nicht vorenthalten.
Ich finde, anarcho-syndikalistische Bewegung ist ein ganz schönes Kracherwort.
Ja.
Können Sie noch mal in kurzen Sätzen zusammenfassen, worum es der Bewegung geht?
Es geht um eine betriebliche Interessensvertretung, die von unten nach oben aufgebaut ist. Also auch die Kasse bleibt vor Ort, während wenn man jetzt zum Beispiel Mitglied bei der Verdi ist, die ja eine Einzelgewerkschaft vom Deutschen Gewerkschaftsbund ist, dann führt man das sozusagen an die Zentrale ab, den Beitrag. Dadurch geht natürlich die Kompetenz vor Ort verloren, dass sozusagen, was die Finanzsachen angeht, und der Organisationskörper der Verwaltenden entfernt sich immer mehr von der Basis. Ziel ist es mit diesem Ansatz, das Bewusstsein des Einzelmitgliedes zu befördern, indem er bereits mehr Verantwortung übernimmt und sozusagen sich selbst als Teil dieser Organisation sieht, weil er mit seinen Händen und seinem Kopf dazu beitragen muss, damit sie funktioniert. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung im Bewusstsein von einem Menschen, aber auch von einer solchen selbstorganisierten Organisation, wenn man eine Wirtschaft selbstverwaltet aufziehen möchte.
Sie haben mehrmals gesagt, soll die Machtfrage gestellt werden. Was bedeutet die Machtfrage stellen?
Ja, historisch betrachtet eben bedeutet das, dass die Arbeiter ausgebeutet werden sozusagen von ihren Chefs und man kam halt dahinter, dass da ein bestimmtes Wirtschaftssystem und eine bestimmte Wirtschaftsweise dahinter steht und wollte diese eben ersetzen durch eine selbstverwaltete und selbstorganisierte Wirtschaftsweise mit möglichst viel Dezentralität, also mit möglichst viel Autarkie vor Ort. Man nennt es heute in dem Bereich Nachhaltigkeit sogenannte Resilienz. Das ist da das Stichwort. Aber es ist eigentlich ideengeschichtlich, geht es originär auf diese Strömung zurück.
Das war die heutige Ausgabe der Sendereihe
Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Jeden dritten Sonntag im Monat auf
Radio Frei.
Stark und ich bin alles frei.
Mit einer Audioführung durch die Ausstellung Sich fügen heißt lügen, Erich Mühsam und die Bakulinhütte, die noch bis 27. März im Naturfreundehaus in Erfurt in der Johannesstraße zu sehen ist.
Ja, oh, oh. Was? Ja, oh, oh. Was? Ja.
Nö. Sie.